Die Kieler Kurvenschubser, Folge Nummer 2. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Moin, André.
Moin, Micha.
Ja, moin, moin, liebe Zuhörer und Glück auf. Wir haben eine längere Pause eingelegt. Wir hatten im Winter ja eigentlich schon mal angefangen mit diesem Podcast und hatten in der Nullnummer und in Folge 1 ja auch schon erklärt, was wir vorhaben. Von daher müssen wir es jetzt nicht nochmal komplett machen, aber das hier ist die Folge 2. Ich muss sagen, ich habe den Plan, Podcasts aufzunehmen, habe ich jetzt eigentlich schon seit Jahren, hatte den lange aufgeschoben, weil mir die Zeit fehlte, und irgendwann hatte ich dann beschlossen, ja, jetzt, was soll's, jetzt fange ich an. Und da hatte ich André gefragt und wir haben auch angefangen, und dass wir die letzten Monate nicht aufgenommen haben, hat lediglich mit mir zu tun. Ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit und ich hoffe, jetzt kommen wir ein bisschen regelmäßiger dazu, hier Folgen zu veröffentlichen. Bevor wir loslegen, nur noch mal kurz, ihr findet uns unter graukaue.eu, also Graukaue ist graukaue.eu. Ihr findet uns auch bei Twitter. Aktuell haben wir auch eine Seite bei Facebook, wobei ich überlege, meine Aktivitäten dort komplett einzustellen, aber noch gibt's uns da. Das heißt, wir wissen ja nicht, wir wissen, dass ein paar Leute die ersten beiden Folgen gehört haben. Ich hoffe, ein paar von euch sind jetzt noch über und hören sich auch das hier an. Schön, dass ihr noch da seid. Wenn ihr das hier hört, wenn euch das irgendwie gefällt, würde mich freuen, wenn ihr uns das vielleicht wissen lassen könntet. Also möglicherweise, eine Möglichkeit wäre, dass ihr uns einfach bei Twitter folgt. Oder wenn ihr was zu den Episoden beizutragen habt, dann macht das gerne im Blog. Also ihr könnt direkt unter jede Episode könnt ihr Kommentare eintragen. Also macht das gerne, wenn ihr was beitragen möchtet. Und ansonsten müssen wir, glaube ich, vorneweg nicht viel erzählen, ne? Oder hast du noch irgendwas?
Nee, wenn nur konkret zum Thema. Und da würde ich dann auch gleich einsteigen wollen. Ja. Und zwar geht's heute...
Unterbreche dich mal sofort. Ich schalte mal eben die Ostsee aus.
Ja.
das wäre deutlich angenehmer. So, entschuldige.
Wunderbar, dann sind wir jetzt wieder auf dem Trockenen und auch beim Thema angelangt, das hoffentlich zu trocken ist. Und zwar ist das die geschlechterbedingte Verdienstlücke. Im Englischen ist das eleganter ausgedrückt, der Gender Pay Gap.
Entschuldige, André. Noch eine Kleinigkeit, weil wir hatten gerade wieder ein paar Aussetzer. Falls die bei der Aufnahme drauf sind, ich hatte unsere ersten beiden Folgen ja auch nachgehört. Wir hatten da noch ein paar technische Probleme. Wir haben versucht, die so ein bisschen auszubügeln. Ich hatte gedacht, dass es mit meinem alten Rechner zu tun hat, den ich dann noch genutzt habe. Jetzt habe ich einen neuen, aber wir sind die Probleme scheinbar noch nicht so ganz los. Also wir haben, wir arbeiten dran, dass das hier in Zukunft auch vernünftig klingt. Und ich hoffe, im Weiteren sind wir jetzt, haben wir das jetzt nicht mehr, aber jetzt hatten wir gerade kurz Aussetzer. Gut, probieren wir es trotzdem. Ich versuche es dann hinterher vielleicht dann noch zu schneiden oder es irgendwie so hinzukriegen, dass man es sich anhören kann. Aber wenn die auftreten, treten sie eigentlich recht selten auf.
Ich muss dazu sagen, ich komme selber von den Aussetzern auch gar nicht direkt mit. Also liegt scheinbar dann irgendwie doch auch an meiner Übertragung. Insofern nicht wundern, wenn ich einfach weiterrede. Ja. Das liegt dann vermutlich daran, dass ich es gar nicht mitbekommen habe, dass da wieder irgendwas schiefgelaufen ist. Ja.
Also falls es bedeutet, dass man Teile dessen, was du sagst, nicht versteht oder so, dann weise ich dich nochmal drauf hin. Ja. Aber wenn es nur kurz ein, zwei Aussetzer sind.
Also akustisch wohlgemerkt, nicht inhaltlich.
Ja, genau.
Verletzt dran. Können wir auch nichts ändern.
Vielleicht doch, aber gut, schauen wir mal. Dann würde ich sagen, legen wir los.
Bitte. Also, wie schon kurz angedeutet, wir sind heute beim Thema Gender Pay Gap. Und da geht es zunächst mal allgemein gesprochen um die Verdienstlücke zwischen Männern und Frauen. Von dem Thema habt ihr ja vermutlich auch schon einiges in der allgemeinen Presse gehört. Aktueller Anlass auch zur Debatte gerade in Deutschland war ja zuletzt das Entgeltgleichheitsgesetz, das zu Anfang dieses Jahres in Kraft getreten ist und wo zum ersten Mal Frauen die Möglichkeit erhalten, innerhalb ihres Betriebes sich zumindest zu erkundigen, wie es denn um den Gender Pay Gap steht. Und zwar konkret in der Form, dass sie sich vom Arbeitgeber briefen lassen können, wie viel denn so die Männer in ihrer vergleichbaren Gehaltsgruppe verdienen. Das Gesetz ist durchaus nicht unumstritten, wie man in der Debatte mitbekommen hat. Sowohl die eine als die andere, auch die andere Seite sieht darin durchaus noch einige Mängel. Den einen geht das schon viel zu weit, den anderen noch nicht weit genug, was die Informationspflichten des Arbeitgebers anbelangt. Aber es zeigt zumindest allgemein, dass das Thema doch eine zunehmende Breitenwirkung entfaltet und naja, für viele Menschen, gerade natürlich für die betroffenen Frauen, auch eine große Rolle spielt.
Eine Zwischenfrage. Also das Gesetz sieht ja wahrscheinlich so aus, dass nicht nur die weiblichen Mitarbeiterinnen, sondern auch die männlichen Mitarbeiter eben dieses Recht haben.
Das ist natürlich jetzt kein Exklusivrecht für Frauen, aber man kann wohl davon ausgehen, dass es im Wesentlichen noch Frauen sein werden, die eben diesen Informationsanspruch dann auch tatsächlich einlösen werden. Ja. Zumindest war das ja auch explizit der Aufhänger, warum dieses Gesetz verabschiedet wurde.
Ja, genau. Und ich glaube, das gilt nur für Betriebe ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl.
Ganz genau. Das ist, meinte ich, mit den Einschränkungen. Das greift nur für Unternehmen ab einer Größe von 200 Mitarbeitern. Das heißt, kleine Familienunternehmen sind hier schon mal von vornherein ausgeschlossen. Das hat auch was natürlich mit Datenschutz zu tun. Wenn ich natürlich in einer Abteilung nur mit 3 Leuten sitze, 2 davon sind Männer und die Frau fragt dann eben mal nach, was die anderen beiden Männer so verdienen, sind das ja schon private Informationen, die man auf diesem Weg entschlüsseln kann. In dem Fall eben über das Gehalt der Männer. Und das möchte man eben an der Stelle vermeiden und hat deswegen auch beschlossen, dass das Gesetz eben nur für Großunternehmen gelten soll, wo man eben nicht auf Grundlage von Durchschnittsverdiensten der Männer auf den Einzelverdienst bestimmter Personen rückschließen kann. Das war zumindest nach außen hin ein Grund, warum man diese Einschränkung beim Gesetz gesetzt hat. Auch das wird allerdings, wie schon angedeutet, kritisiert. Einige sind der Ansicht, dass das Gesetz auch auf kleine Unternehmen ausgedehnt werden sollte. Und das ist aus meiner Sicht jetzt erstmal im Wesentlichen eine rechtliche Frage, welcher Anspruch da eben rechtlich höher gewichtet werden sollte. Das ist jetzt nicht unbedingt das Themengebiet des Ökonomen. Und was uns ja vor allem erstmal interessiert als Ökonomen, wie es denn überhaupt zu solchen systematischen Verdienststücken kommt. Und dass es die nach wie vor gibt, das machen eigentlich alle Zahlen deutlich, auch im europäischen Vergleich. Aktuell ist es so, dass in jedem EU-Land diese Lohnlücke zumindest unbereinigt, also nicht adjustiert für Erklärungsfaktoren, wir gleich noch näher erläutern werden, absolut signifikant ist. Also man kann jetzt zu sagen, das Phänomen als solches erstmal nicht so einfach wegdiskutieren. Man sieht in jedem europäischen Land zumindest im Durchschnitt über alle Branchen und Berufe hinweg doch nach wie vor eine klar signifikante Lohnlücke, sprich ein Prozentbereich deutlich höheren Verdienst bei den Männern als bei den Frauen.
Das heißt, mit Lohn ist in dem Zusammenhang aber nicht der Stundenlohn gemeint, sondern eher sowas wie der
Ganz
Monatslohn.
Genau.
Oder das Monatsgehalt.
Ja, das ist letztendlich mal die Frage, wie es in der jeweiligen Statistik definiert wird. Als Ökonomen würde uns ja zunächst mal in der Tat dann eher der Lohn pro Zeiteinheit interessieren. Und da müssen wir natürlich auch berücksichtigen, dass Männer und Frauen sich nach wie vor, was die mittlere Stundenzahl anbelangt, der sie jetzt pro Woche oder pro Monat arbeiten, durchaus relativ stark noch unterscheiden. Es ist in fast allen europäischen Ländern noch so, dass Frauen bei der Teilzeitarbeit überrepräsentiert sind, dementsprechend eben im Mittel weniger Stunden pro Woche und pro Monat arbeiten als Männer. Sprich, jetzt ein reiner Vergleich des Monatsverdienstes wäre wenig aussagekräftig, wenn man ja dafür dann schon letztendlich den Lohn pro identischer Zeiteinheit vergleichen müsste, um dann wirklich eben sozusagen die reale Entlohnung pro Einheit geleisteter Arbeit vergleichen zu können.
Genau, deswegen
deshalb wird eben in den typischen Stunden, in typischen Studien der Pay Gap in der Regel über einen Vergleich der Bruttostundenverdienste gemessen. Und brutto dann eben auch, weil man natürlich dann steuerlich bedingte Unterschiede zwischen Männern und Frauen, sei es über gut, Ehegattensplitting jetzt nicht, aber unterschiedlicher Anteil von Singles und so weiter, dass man das eben nicht auch noch irgendwie als verzerrenden Einfluss mit drin haben möchte. Also insofern sind es in der Regel in der Tat dann die Bruttostundenverdienste, die da zwischen Männern und Frauen verglichen werden.
Okay, ja, genau deswegen habe ich gefragt, also dass man das pro Zeiteinheit messen möchte oder dass man zumindest den Lohn oder das Gehalt pro Zeiteinheit betrachten möchte, leuchtet natürlich ein. Was aber nicht unbedingt bedeuten muss, dass das dann von der insgesamt geleisteten Stundenzahl unabhängig ist. Ne? Also es ist ja auch vorstellbar, dass,
ganz genau,
dass die insgesamt geleistete Stundenzahl damit korreliert, wie viel so jemand pro Stunde verdient.
Ja. Auf jeden Fall, ja. Genau, und um diesen Fragen mal etwas näher nachgehen zu können, kann ich auf eine Studie Bezug nehmen, die wir vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut im Jahr 2014 für die EU-Kommission durchgeführt haben. Und da haben wir uns mal ganz konkret angeschaut, wie jetzt eigentlich der Gender Pay Gap im EU-Vergleich aussieht. Das heißt, wir vergleichen europäische Länder im Hinblick auf ihren Gender Pay Gap. Und auch, was die Erklärungsfaktoren in den einzelnen Ländern für das Ausmaß dieses Gender Pay Gap sind. Dazu haben wir uns dann insgesamt 26 EU-Länder rausgegriffen, für die wir zunächst mal uns den sogenannten unbereinigten Gap angeschaut haben. Das heißt einfach der Unterschied im Durchschnittsverdienst zwischen Männern und Frauen in den Rohdaten, ohne irgendwie für irgendwelche Erklärungsfaktoren zu kontrollieren. Und haben diesen unbereinigten Gap dann in einem nächsten Schritt in verschiedene Bestandteile zerlegt. Und zwar ganz konkret in einen Teil, den man als erklärten Teil bezeichnen kann. Das heißt, der auf bestimmte beobachtbare Erklärungsfaktoren zurückzuführen ist. Und einen unerklärten Rest. Und dazu kann ich kurz die Methodik schildern, ohne jetzt dazu technisch werden zu wollen. Im Grunde ist es ein zweistufiges Schätzverfahren, was man da anwendet. Man schätzt zunächst in den jeweiligen Ländern getrennt für Männer und Frauen die Determinanten, also die Erklärungsfaktoren der Lohnhöhe, wieder gemessen in Stundenverdiensten. Und dazu haben wir dann in diesem ersten Schritt eine ganze Reihe von Erklärungsfaktoren rangezogen, zum Teil persönlicher Art, was den Familienstand der Person anbelangt, wie viele Kinder sie haben, mit was für Leuten sie in einem Haushalt leben. Dann natürlich aber auch die erwerbsbezogenen Merkmale, vor allem die Frage, wo eine Person arbeitet, in welcher Branche, in welchem Beruf, ob es jetzt nur eine temporäre Beschäftigung ist, wie viele Stunden gearbeitet wurde, wie groß das Unternehmen ist, in dem gearbeitet wurde. Eine relativ große Anzahl an Faktoren. Und auf hast Grundlage du, dieser Schätzung haben wir dann die weitere Zerlegung vorgenommen.
Hast du schon gesagt oder wo habt ihr die Daten her?
Oder was sind das für Daten? In dem Fall stammen die Daten aus der EU Structure of Earnings Survey. Das ist, glaube ich, auf Deutsch Verdienststrukturerhebung. Und das ist ein großer Mikrodatensatz, der von der EU regelmäßig rausgegeben wird. Das heißt, das sind ja Individualdaten, Befragungsdaten, wo Personen eben angeben, wo sie arbeiten, wie viel sie verdienen, was ihr soziodemografischer Background ist. Und diese Infos haben wir eben, wie gesagt, für diese 26 Länder ausgewertet.
Okay.
Und in dem Fall auch nur für ein Jahr, für die 2010er-Welle. Jetzt, also jetzt mittlerweile auch nicht mehr ganz am aktuellen Rand, aber zum Studiumzeitpunkt war das noch der aktuellste Datensatz. Also im Grunde ist es eine große Querschnittsanalyse mit sehr vielen Individuen pro Land.
Okay.
Das ist natürlich ganz praktisch, wenn man solche Erklärungsfaktoren bestimmen möchte. Je mehr Individuen wir im Sample haben, also je größer das Sample ist, umso leichter wird es natürlich auch, signifikante Beziehungen aufzuspüren.
Warum sind das nur 26 Länder? Also ich weiß jetzt
nicht,
wie
alt die. Wir haben einzelne Länder rausgeworfen aufgrund von Datenlücken. Zum Beispiel, also ich habe jetzt nicht mehr genau das Beispiel vor Augen, aber in einem Land war es so, dass wir relativ wenig Haushaltsdaten hatten, dass die sozusagen einfach nicht abgefragt wurden auf individueller Ebene oder nur von einem geringen Prozentsatz an Individuen beantwortet wurden, die jeweiligen Fragen.
Okay, aber es waren 26 EU-Mitgliedstaaten?
Ja. Genau, also
okay, aber dann fehlen ja nicht
viele. Dann fehlen zwei, also, genau.
Okay, also die Daten sind so jung, dass Kroatien schon dabei war. Also wir hatten, also die Daten sind von einem Zeitpunkt, wo es 28 Mitgliedstaaten gab und zwei habt ihr rausgenommen.
Stimmt, Kroatien ist ja nach 2010 eingetreten. Also müssten es eigentlich 27 gewesen sein. Also Bulgarien und Rumänien, die waren ja schon dabei.
Ja.
Die sind ja, glaube ich, irgendwie 20,8 oder so
bei GitHub. Ja, 7, glaube ich. Ich glaube, EU-Osterweiterung war 04 und 07.
Genau, genau. 04 zu sagen der Großteil der Länder und dann kam ja nochmal Rumänien und Bulgarien dazu, 07. Ja. Ja, insofern haben wir haben jedenfalls fast alle Länder an Bord. Das ist schon mal gut. Und können insofern auch regionale Vergleiche vornehmen. Also wir können uns auch anschauen, wie sich der Gender Cable Gap in Osteuropa gestaltet, relativ zu Süd- und Nordeuropa und Westeuropa. Und das führt eben auch zu ganz interessanten Mustern, wie ich dann später hoffentlich noch erklären kann.
Okay, das heißt, du hattest das eingangs schon gesagt, aber wenn man sich die Daten erstmal so anschaut, ohne die weiter zu analysieren, dann stellt man in, ich nehme mal an, allen Ländern der EU fest, dass Frauen im Mittel weniger verdienen, auf jeden Fall pro Monat. Aber das ist ja nicht das Relevante.
Das haben wir jetzt nicht explizit untersucht, ne? Weil wie gesagt, Monatsverdienst wäre ja schon allein durch die unterschiedlichen Arbeitsstunden verzehrt. Wir haben uns wirklich allein auf den Stundenverdienst bezogen in dieser Studie.
Genau, ich meine, wenn man es pro Monat messen würde, dann wäre es wahrscheinlich sehr deutlich.
Dann wäre es erst recht so, könnte man sagen.
Ja, genau, ja. Aber selbst wenn man die Stundenlöhne vergleicht, also einfach die Daten für die einzelnen Länder aufteilt nach Männern und Frauen, würde man wohl feststellen, dass in 26 von 26 Ländern die Frauen im Schnitt pro Stunde weniger verdienen als die Männer. Ohne dass man das irgendwie bereinigt oder dass man irgendwie diese Differenz erklärt. Einfach nur rein deskriptiv gibt es da.
Rein deskriptiv sieht man in jedem EU-Land nach wie vor eine signifikante Lohnlücke zwischen Männern und Frauen.
Ja. Okay.
Genau. Und das wäre jetzt, wie gesagt, dieser erste Schritt, ne, dass man eben erstmal die Erklärungsfaktoren für die Lohnhöhen von Männern und Frauen bestimmt und dann eben die geschätzten Koeffizienten, die sozusagen den Einfluss der einzelnen Erklärungsfaktoren auf die Lohnhöhe messen, in einem zweiten Schritt nutzen, um diesen unbereinigten Gap, ne, also einfach den deskriptiven Unterschied in den Durchschnittsverdiensten, in einzelne Bestandteile zu zerlegen. Und Ziel des Ganzen ist eben am Ende einen erklärten Gap zu haben, der sozusagen auf Grundlage von Erklärungsfaktoren begründet, dass Männer mehr verdienen als Frauen und einen unerklärten Gap, der sozusagen den Restgap enthält, der eben auf Grundlage der Erklärungsfaktoren, die wir uns angeschaut haben, sozusagen noch übrig bleibt, also der eben nicht durch die vorhandenen Erklärungsfaktoren erklärt werden kann und insofern eben als unerklärt bezeichnet werden kann.
Ja.
Ja, und das ist eine Zerlegung eben in diese zwei Bestandteile. Da gibt es verschiedene Zerlegungsverfahren oder Zerlegungsformeln, könnte man auch sagen, weil es ist ja klar, ein Betrag oder ein Unterschied zwischen zwei Durchschnittsverdiensten kann man auf viele verschiedene Weisen zerlegen. Da gibt es keine einzige mathematisch richtige Vorgehensweise. Die Frage ist halt, inwieweit man dann im jeweiligen Fall die einzelnen Bestandteile sinnvoll interpretieren kann. Und in der Literatur wird klassischerweise die Osaka-Blinder-Decomposition bevorzugt. Das ist ja eine relativ einfache Zerlegungsmethode, die wie folgt aussieht. Auf der linken Seite haben wir, wie gesagt, den Unterschied rein in den Durchschnittsverdiensten, also den unbereinigten Gap. Und das entspricht auf der rechten Seite zunächst mal einem Term, der den Ausstattungsunterschieden zwischen Männern und Frauen beim jeweiligen Erklärungsfaktor entspricht, multipliziert mit dem Koeffizienten des jeweiligen Erklärungsfaktoren, den wir in der Regressionsschätzung im ersten Schritt für die Männer ermittelt haben. Sprich, wir haben hier zwei Bestandteile. Erstmal die Differenz Ausstattung Männer und Frauen. Beispiel, wenn es jetzt um Arbeitsstunden geht, wäre das eben der Unterschied in den durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden zwischen Männern und Frauen. Und diesen Unterschied würden wir dann mit dem Koeffizienten multiplizieren, den wir für den Effekt der Arbeitsstunden auf die Lohnhöhe in der Regressionsschätzung für die Männer ermittelt haben. Das heißt eben konkret, für die Zahl an Arbeitsstunden haben wir einen positiven Effekt bei den meisten Ländern und bei fast allen Ländern ermittelt. Sprich, je mehr eine Person arbeitet, je mehr Stunden sie pro Monat arbeitet, umso höher ist der Stundenverdienst. Also wirklich jetzt Stundenverdienst, klar, dass die Person insgesamt pro Monat mehr verdient, wenn sie mehr arbeitet, ist ja klar, aber sie verdient auch im Schnitt mehr unter Berücksichtigung aller sonstigen Umstände pro Stunde. Und das ist auch ein relativ gängiges Ergebnis in der Arbeitsmarktliteratur.
Das heißt, das muss jetzt, also das hat dann auch noch nicht damit zu tun, dass jemand, der mehr Stunden pro Woche oder pro Monat ableistet, schneller Erfahrungen sammelt und sich schneller einarbeitet und irgendwie schneller produktiv wird.
Nicht unbedingt, weil wir für sowas auch kontrollieren. Ne? Das sind immer ceteris paribus-Effekte, die wir hier ermitteln, also wirklich der isolierte Effekt eines Erklärungsfaktors auf die Lohnhöhe. Ja. Und in dem Fall wäre es eben der isolierte Effekt der Tatsache, dass ich jetzt eine Stunde mehr arbeite als eine Person, die ansonsten im Blick auf die gemessenen Eigenschaften komplett identisch ist. Die also auch über dieselbe betriebliche Erfahrung verfügt, zumindest wenn wir es jetzt anhand von Betriebszugehörigkeit messen. Mhm. Dennoch ist es kein so überraschendes Ergebnis in der Literatur. Es wird vor allem darauf zurückgeführt, dass Teilzeitarbeit, also Arbeit, die sich jetzt auf wenige Stunden pro Woche oder pro Monat erstreckt, mit zusätzlichen Kosten für den Arbeitgeber verbunden ist. Sprich, wenn du jetzt eine Vollzeitstelle auf mehr Personen aufteilst, müssen die Personen sich ja koordinieren, die müssen sich organisieren und das verursacht natürlich ökonomisch betrachtet auch Organisationskosten.
Ja, also und, Reibungsverluste, diese Kosten
bindern natürlich deine Produktivität pro Stunde. Und werden damit zumindest in indirekter Form dann auch über den Lohn zumindest zum Teil auf den Arbeitnehmer abgewälzt. Ja. Sprich, die Teilzeitkraft verdient dann eben etwas weniger pro Stunde als die Vollzeitkraft, weil sie zum Teil eben auch diese zusätzlichen Kosten verursacht.
Ja, ja, zum Teil sind
es, was wir für Männer und Frauen zunächst mal beobachten.
Ja. Zum Teil sind es wahrscheinlich auch einfach Fixkosten wie Kosten für eine Arbeitsplatzausstattung. Ne? Also das
genau,
ist ja,
genau, Fixkosten spielen da auch eine Rolle, klar.
Und also es gibt bestimmt Bereiche, wo zwei Leute, die jeweils in Teilzeit arbeiten und denselben Job machen, dass die sich ein Büro, einen Arbeitsplatz teilen, aber zum Beispiel
an der... braucht ihr dann vermutlich jeder einen Laptop, sag ich mal. Ne?
Ja, ich meine, also das ist denkbar, aber ich meine, es gibt sicherlich auch Fälle, wo das nicht so ist. Also es gibt sicherlich auch Fälle, also sagen wir mal, du hast ein Gelände von einem Unternehmen, wo an der Schranke irgendwie ein Pförtner sitzen muss. So, und das muss irgendwie rund um die Uhr besetzt sein und in drei Schichten, das ist halt ein Arbeitsplatz und der wird mit verschiedenen Leuten besetzt. Und ob du jetzt drei Leute hast, die jeden Tag jeweils 8 Stunden machen oder 4 Leute, die jeden Tag jeweils 6 Stunden machen, ist dann erstmal egal hinsichtlich der Ausstattung des Arbeitsplatzes, ne? Weil der Arbeitsplatz ist immer ein und derselbe, egal wie viele Leute da arbeiten. Ja. Das meine ich. Aber üblicherweise, genau, also zum Beispiel an der Hochschule, wo es ja im Mittelbau ganz normal ist, dass Leute keine vollen Stellen haben, sondern halbe oder dreiviertel Stellen, da hat jeder seinen eigenen Arbeitsplatz, jeder seinen eigenen Computer. Und wenn man für ein Projekt nicht eine Person einstellt mit einer vollen Stelle, sondern 2 Personen mit einer halben Stelle, dann bekommen die beide ihren Arbeitsplatz, beide ihren Computer, etc. Genau.
Klar, es hängt auch natürlich viel von der Betriebsorganisation ab. Ohne jetzt zu weit abschweifen zu wollen, haben wir nämlich auch festgestellt, dass dieser Teilzeitmalus auch stark branchenabhängig ist. Also es gibt auch Branchen, in denen der nicht so stark ausgeprägt ist. Gerade so in der New Economy, Informationskommunikationsbranche, wenn man sich da offenbar auch von der Arbeitsorganisation her besser auf Teilzeit eingestellt hat. Ja. Aber das nur am Rande. Entscheidend für unsere Untersuchung ist erstmal, dass es im Mittel einen solchen Teilzeitmalus gibt. Der tritt sowohl für Männer als auch für Frauen auf. Aber insgesamt trägt er dennoch zum Gender Pay Gap bei. Und das liegt in dem Fall eben nicht an dem Koeffizienten als solchen, sondern eben an dem zweiten Bestandteil des erklärten Gaps, ich hatte es erwähnt, die Ausstattungsunterschiede. Da ist es eben so, dass sozusagen Frauen im Schnitt nach wie vor deutlich weniger Stunden pro Woche und pro Monat arbeiten als Männer und dementsprechend auch stärker von diesem Teilzeitmalus betroffen sind. Ja. Und das ist eben ein Grund, warum Arbeitsstunden als Ganzes zum erklärten Gap beitragen. Sprich eben dazu beitragen, dass die Verdienstlücke noch etwas stärker ausgeprägt ist. Mhm. Das ist ein Resultat, das für fast jedes europäische Land rausgefunden haben.
Ja, das leuchtet ein. Ne? Ist, also so in etwa würde man das wahrscheinlich erwarten.
Genau. Ja. Dann, ja, was weitere Faktoren anbelangt, haben wir auch festgestellt, dass die Segregation in unterschiedliche Branchen in jedem Land einen wichtigen erklärenden Faktor darstellt. Sprich, dass Männer und Frauen eben nach wie vor im Schnitt sich nicht gleichmäßig auf die verschiedenen Branchen der Ökonomie verteilen, sondern es Branchen gibt, in denen Frauen stark überrepräsentiert sind und wiederum andere Branchen, in denen Männer nach wie vor stark überrepräsentiert sind. Und das ist erwartungsgemäß bei Männern vor allem im Industriebereich der Fall. Während Frauen vor allem bei den sozialen und persönlichen Dienstleistungen, also sprich den Bildungs-, Gesundheitsberufen, Pflegeberufen, besonders stark vertreten sind. Das sind eben zugleich auch wieder die Branchen, die im Schnitt, ceteris paribus wieder, das heißt bei identischen persönlichen Eigenschaften, auch am schlechtesten zahlen.
Ja, ich habe da letztens eine Erklärung für gehört, warum diese, ich weiß nicht mehr, wer das war, der das gesagt hat, aber es ging um eine Erklärung dafür, warum in diesen Branchen, in denen Frauen üblicherweise stark vertreten sind, warum es in diesen Branchen, warum dort geringe Löhne gezahlt werden. Die Erklärung war im Wesentlichen die, dass viele von diesen Branchen welche sind, in denen Arbeiten geleistet werden, die ursprünglich unbezahlte Arbeit im Haushaltskontext dargestellt haben. Also wenn es um Pflege geht, wenn es um Erziehung von Kindern geht, das
ganz
sind so.
Genau. Ne? Das haben wir auch explizit angeführt in der Studie. Da komme ich gleich auch nochmal zu, wenn es an die Länderunterschiede geht. Das ist natürlich auch so ein bisschen eine Art von Selektionsproblem in der Schätzung. Ne? Also was wir jetzt so als Gender Pay Gap am Ende rausbekommen, hängt, wie wir herausgefunden haben, auch offenbar stark mit der jeweiligen weiblichen Erwerbsbeteiligung in jeweiligen Ländern zusammen. Und zwar haben wir da eine relativ stark positive Korrelation festgestellt. Das heißt, je höher jetzt die weibliche Erwerbsbeteiligung im jeweiligen Land ausgeprägt ist, umso höher ist im Schnitt auch der Gender Pay Gap.
Ah, okay.
Und das ist ein ganz interessanter Zusammenhang.
Weil die Frauen so in die Statistik rutschen.
Sozusagen, genau. Besonders gut lässt sich das anhand von Italien verstehen, denke ich. Italien verfügt nach unserer Messung über einen relativ geringen Gender Pay Gap. Zugleich aber auch nach wie vor über eine im europäischen Vergleich sehr schwach ausgeprägte weibliche Erwerbsbeteiligung. Und dazu gibt es auch erweiternde Untersuchungen in der Literatur. Und die kommen zu dem Schluss, dass das gerade in den südlichen Ländern auch daran liegt, dass eben diese Dienstleistungen, die du gerade erwähnt hast, die jetzt zum Teil zumindest bei uns auch in den Markt drängen, in diesen Ländern zurzeit noch verstärkt im häuslichen Bereich ausgeübt werden. Also sozusagen informeller Household Production, würde man als Ökonom sagen, eben nicht über den formellen Arbeitsmarkt, das heißt über geregelte Erwerbstätigkeit. Ja. Und damit sind sie natürlich auch in unserer Gender Pay Gap Statistik nicht enthalten, ja. Weil die Frauen Tätigkeiten entweder unentgeltlich im Familienrahmen ausüben oder in Form von Schwarzarbeit oder wie auch immer, aber jedenfalls nicht eben in Form von formeller Beschäftigung. Und das ist eben auch so ein gewisses Problem, wenn man jetzt Ländervergleiche beim Gender Pay Gap anstellen möchte. Wir haben immer auch so eine gewisse Selektionsthematik nach wie vor dabei, weil eben die weibliche Erwerbsbeteiligung in vielen Ländern noch nicht so stark ausgeprägt ist, wie man es gerne hätte.
Das heißt, man hat ja dann im Wesentlichen ein Problem, das man auch in einem anderen Kontext hat, wenn es zum Beispiel um die Messung des Bruttoinlandsproduktes geht oder so. Ne? Was ich meine, ist, dass in jedem Haushalt eben bestimmte Arbeiten anfallen. Also das können, ja, das ist zum einen ist das Putzen und Saubermachen. Ja. Meinetwegen ist das auch die Kindererziehung oder die Pflege von Kleinkindern.
Pflege,
Altenpflege
ist, denke ich, da ein wichtiges Thema. Ne?
Genau, aber eben auch sowas wie handwerkliche Tätigkeiten. Mhm. Und solange man die selber erledigt, also solange da keine expliziten Kosten anfallen, weil man keine Putzhilfe beschäftigt, weil man keinen Handwerker beauftragt, irgendeine bauliche Maßnahme durchzuführen oder so, solange man die selber durchführt, tauchen die in keiner Statistik auf, ne, weil da keine Transaktion stattfindet.
Ja, so ist es.
Aber wenn man jetzt als normaler Haushalt beschließt, Wir stellen eine Haushaltshilfe ein, also sei es ein Au-pair-Mädchen, das die Kleinkinder sich um die Kleinkinder kümmert, oder ob es eine Haushaltshilfe ist, die im Wesentlichen putzt. Plötzlich gibt es ein Beschäftigungsverhältnis, das dann möglicherweise in Statistiken auftaucht. Aber es wird gar nicht mehr Arbeit geleistet als vorher. Nur vorher wurde sie eben von den Haushaltsmitgliedern selber geleistet und tauchte so in keiner Statistik auf. Also,
ja. Genau, das ist auch eine Art von Selektionsproblematik, könnte man sagen. Und die ist eben auch jetzt hier in unserem Kontext durchaus relevant.
Okay.
Genau. Ja, wie gesagt, Brancheneffekt sehr stark ausgeprägt. Woran das liegt, gibt es auch Untersuchungen zu. Es kann natürlich zum einen, könnte man sagen, an den persönlichen Präferenzen der Erwerbsbeteiligten liegen, dass Frauen eben Präferenz für bestimmte Branchen haben und deswegen auch bereit sind, sozusagen gewisse Lohneinbußen in Kauf zu nehmen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine große Literatur, die auf die Wichtigkeit von sozialen Normen hinweist und damit auch auf Rollenbilder, die natürlich die Berufs- und Branchenwahl von jungen Mädchen und auch Jungen natürlich dann prägen kann. Mhm. Insofern ist es natürlich nicht aus ökonomischer Sicht klar zu beurteilen, was davon freiwillig ist, was davon unfreiwillig ist. Aber klar ist eben, dass durch die Segregation auf Branchenebene zumindest der Gender Pay Gap in den europäischen Ländern doch beträchtlich verstärkt wird.
Ja, da könnten wir jetzt in die Philosophie abgleiten, ne? Also, also weil du gesagt hast, da könnte man sich jetzt die Frage stellen, was davon freiwillig ist. Also ist wahrscheinlich in den allermeisten Fällen ist das alles freiwillig, würde ich behaupten. Also in Europa kann zumindest die Mehrheit wohl frei wählen, welcher beruflichen Tätigkeit sie nachgeht. Das natürlich gibt es da, ne? Also es gibt bestimmt viele Einschränkungen.
Dass natürlich die Branchenwahl ist mehr oder weniger frei, könnte man argumentieren, wobei es natürlich auch da Qualifikationshindernisse gibt, die überwunden werden müssen. Aber worüber natürlich nicht vollständige Transparenz herrscht, ist die Entlohnung auf Branchenebene. Ja. Das heißt, na gut, Durchschnittslöhne, das kann man natürlich alles rausbekommen, aber das ist ja alles wieder ungefiltert für die persönlichen Eigenschaften. Ne? Ja. Für die einzelne Person wäre ja eher relevant, was eben sozusagen der persönliche Branchenbonus oder Branchenmalus ist. Und die Info ist ja eben nicht transparent. Und insofern ist es natürlich dann auch schon wieder ein Einfallstor, um sozusagen eine Art von indirekter Diskriminierung durchzuführen, die eben intransparent bleibt, aber dennoch eben sehr wirksam ist.
Ja, stimmt.
Genau, also das wäre ein wichtiger Faktor. Was man sonst noch sagen kann, ja, Arbeitsstunden, hatten wir schon gesagt, ist wichtig. Firmengröße spielt auch eine gewisse Rolle. Und zwar ist es da erstmal so, dass unter sonst gleichen Bedingungen Arbeitskräfte, die in größeren Firmen arbeiten, wobei wir Größe jetzt über die Mitarbeiterzahl messen, pro Stunde mehr verdienen. Auch das kein so ungewöhnliches Ergebnis in der Arbeitsmarktliteratur. So wird das vor allem auf Produktivitätsvorteile von großen Unternehmen zurückgeführt.
Okay, also nur noch sozusagen mal
besser organisieren können und deshalb eben auch den Leuten pro Stunde mehr zahlen können.
Okay, nur weil wir gerade einen kurzen Aussetzer hatten, also Mitarbeiter in großen Unternehmen verdienen tendenziell etwas mehr, hast du gesagt. Habe ich das richtig verstanden? Ja.
Genau.
Okay.
Genau. Gut. Also Firmengröße sozusagen als Einflussfaktor auf die Lohnhöhe. Und da ist es eben auch so, dass Männer im Schnitt in solchen größeren Firmen überrepräsentiert sind. Jetzt nicht extrem überrepräsentiert, aber zumindest ein bisschen im Schnitt. Und dass das eben auf diese Weise auch ein weiterer Kanal ist für die Vergrößerung des Gender Pay Gaps.
Fällt dir da eine plausible Erklärung ein, warum das so sein sollte? Hat das einfach nur damit zu tun, dass die Verteilung über die Branchen eben ungleich
das
ist?
Das kann es insofern nicht sein, weil es ja auch wieder eine Schätzung ist. Ne? Also wir kontrollieren ja für alles gleichzeitig. Insofern wäre es sozusagen der Firmengrößeneffekt von Firmen in derselben Branche. Ne? Also wir messen den marginalen Effekt von Firmengröße bei gegebener Branche, weil das ja gleichzeitig unsere Kontrollvariable ist. Das heißt, an der Branchenverteilung kann es nicht liegen. Es ist also ein Erklärungspunkt, der Literatur auch erwähnt wird, ist, dass Frauen im Schnitt eine stärkere Vorliebe für ja, familiäre, persönliche Beziehungen im Unternehmen haben. Und dass diese persönliche Ansprache, diese persönlichen Kontakte im Schnitt bei kleineren Unternehmen stärker ausgeprägt sind als bei größeren Unternehmen. Dass deswegen sozusagen Frauen eher bei kleineren Unternehmen arbeiten und bereit sind, diesen Firm-Size-Malus in Kauf zu nehmen. Oder zumindest ihn in Kauf nehmen. Also ob sie dazu bereit sind, hängt ja wieder davon ab, ob sie sich der Tatsache bewusst sind. Aber zumindest würden sie es unter den gegebenen Bedingungen im Schnitt in Kauf nehmen.
Okay. Ja, also gut, wobei, ja, also ich meine, bei großen Unternehmen ist es ja, ich meine, die Unternehmensstruktur ist ja das eine, aber die alltägliche Arbeitsrealität ist ja nochmal eine andere, ne? Du kannst ja für einen großen Konzern arbeiten, aber in einer kleinen Nebenstelle, in einer kleinen Organisationseinheit mit einem überschaubaren Team. Und ja, ob das dann irgendwie ein kleines Unternehmen ist oder ob das eine kleine Abteilung in einem großen Konzern ist.
Ja, wobei wir messen Firm Size über Anzahl Mitarbeitern pro Betrieb. Also das sollte eigentlich dann über die Produktionsstätte abgegrenzt sein. Es kann aber natürlich trotzdem sein, dass innerhalb der Produktionsstätte ich dann eben einer kleineren Division zugeordnet bin. Ja. Das können wir natürlich jetzt nicht im Detail unterscheiden. Naja, okay. Insofern muss man natürlich auch mal betonen, dass das jetzt ein Durchschnittseffekt ist. Ne? Also es ist nichts, was jetzt in jedem Einzelfall gilt, ganz sicher nicht. Ja. Das ist einfach eben, das Ergebnis im Durchschnitt, das wir eben aus diesen vielen einzelnen individuellen Beobachtungen ziehen können.
Okay.
Mhm. Genau. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Faktoren, die den Gap ein wenig abmildern. Das wäre zum einen in fast allen EU-Ländern mittlerweile Bildung. Und zwar ist es so, dass ein höherer Bildungsgrad natürlich ceteris paribus einen positiven Effekt auf die Lohnhöhe hat und auch stark signifikant, das konnten wir feststellen.
Also Bildungsgrad der Frauen heißt das?
Nee, das ist jetzt ja wieder die Zerlegung, die wir machen. Zunächst mal messen wir ja im ersten Schritt den Effekt der Bildung auf die Lohnhöhe, ja, bei Männern und bei Frauen. Und da ist es bei beiden Geschlechtern so, dass Bildung definitiv die Lohnhöhe positiv beeinflusst. Und das aber eben zugleich bei der Bildungsausstattung in fast allen EU-Ländern Frauen mittlerweile den Männern im Schnitt überlegen sind. Dementsprechend dann, dass ein Effekt ist, der zugunsten der Frauen wirkt, sprich den erklärten Gap etwas senkt.
Sag mal, wie genau wird das gemessen? Also die Frauen sind den Männern leicht voraus?
Genau, also wir messen es über Bildungsniveaus. Das ist ISKET, die Bildungsklassifikation von Eurostat. Und da wird Bildung einfach über den höchsten Abschluss gemessen. Also es geht dann irgendwie von Schulabbrecher über Hauptschulabschluss ohne Berufsausbildung, über Berufsausbildung, Abitur, Hochschulabschluss bis dann hin zur Promotion. Und das ist dann eben der Maßstab sozusagen für das Bildungsniveau des jeweiligen Individuums.
Okay, also dann die Art des Studiums oder die Art der Ausbildung spielt dann keine Rolle, sondern nur, also Hochschulabschluss ist dann Hochschulabschluss.
Ja, genau. Genau. Wir haben in verwandten Untersuchungen, die wir auch im Rahmen dieses Projekts durchgeführt haben, uns auch noch mit den Effekten einzelner Studienfächer beschäftigt. Das war allerdings jetzt nicht ganz so einfach zu analysieren, weil man da natürlich immer eine Referenz braucht. Ne? Also erstmal wäre das ja beschränkt auf diejenigen, die auch wirklich dann studieren. Da hätten wir schon mal eine Subgruppe. Und dann wird natürlich immer der Effekt eines Studienfaches immer nur relativ zur Referenz gemessen. Sonst hätten wir perfekte Kollinearität, technisch gesprochen, in der Schätzung, wenn wir jetzt sozusagen alle Studienfächer gleichzeitig als Erklärungsfaktoren, als einzelne Dummy-Variablen in die Schätzung aufnehmen würden. Das heißt, wir müssen uns sozusagen auf alle bis auf ein Studienfach beschränken. Und dieses eine Studienfach, das wir rauslassen, wäre dann die Referenzgröße. Und die Effekte aller übrigen Studienfächer würden relativ zum Effekt der Referenzgröße beurteilt werden. Ja. Insofern ist das jetzt im Hinblick auf die Wirkung auf den Gender Pay Gap jetzt nicht so eindeutig zu beurteilen, haben wir rausgekriegt. Aber wo es eben deutlicher zu beobachten ist, ist dann in der Tat eben das absolute Bildungsniveau, unabhängig jetzt mal von der Fachrichtung betrachtet.
Ja. Okay.
ein weiterer, im Schnitt zumindest im EU-Mittel, mildernder Faktor ist die Zugehörigkeit zum öffentlichen Sektor. Also als Dummy-Variable gemessen ist das Unternehmen, in dem ich arbeite, Bestandteil des öffentlichen Sektors oder ist es ein privates Unternehmen. Und da ist es so, dass der öffentliche Sektor wieder unter sonst gleichen Bedingungen im Schnitt etwas besser zahlt. Und da Frauen eigentlich in allen EU-Ländern im öffentlichen Sektor überrepräsentiert sind, ist das eben auch ein Faktor, der jetzt zugunsten der Frauen wirkt. Okay. Also zu sagen, der Schutz vor privaten Wettbewerb hat in der Hinsicht einen positiven Effekt auf den Gender Pay Gap.
Okay, aber dass der das wundert mich ein bisschen, dass der öffentliche Sektor besser zahlt als der private. Das heißt, das ist wahrscheinlich, ich nehme mal an, dass die Varianz ist im privaten Sektor wahrscheinlich größer. Und wenn du
sagst. Ja, du musst wieder bedenken, es ist auch wieder ein isolierter Effekt. Ne? Das heißt, bei gegebener Branche. Natürlich gibt es im privaten Sektor Branchen, die der öffentliche Sektor gar nicht enthält, wie Finanzdienstleistungen oder eben, also Unternehmensberatung, sagen wir mal, ne? Das, was der öffentliche Sektor ja nicht macht.
Ja.
Die sind natürlich jetzt in diesem Effekt nicht enthalten, weil wir ja eben nur bei gegebener Branche den Effekt betrachten. Sondern da geht es dann wirklich eher um Branchen, in denen sozusagen Privatunternehmen mit öffentlichen Unternehmen in Konkurrenz treten.
Okay, also sowas. Zum Beispiel
Energiesektor.
Ja, oder
Beispiel.
Oder irgendwie öffentlicher Personenverkehr oder
genau.
Universitäten
genau.
Oder
genau.
Genau. Forschungseinrichtungen.
Genau, da ist es eben dann so, dass der öffentliche Sektor bei sonst gleichen Eigenschaften wohlgemerkte Arbeitskräfte im Schnitt etwas besser zahlt.
Okay. Und das hat jetzt nichts mit Rentenansprüchen oder irgendwie sowas zu tun.
Es geht wirklich jetzt nur um gegenwärtige Bruttostundenverdienste.
Ja. Okay, interessant. Ja, okay.
Also die ganzen Verteilungsfragen auch über das Transfersystem, das wollten wir jetzt explizit ausklammern, weil es uns geht es ja im Endeffekt dann erstmal um das Arbeitsmarktergebnis. Ne? Mhm. Nicht darum, wie man es im Endeffekt dann noch verteilt.
Mhm. Ja, ich hätte, also tatsächlich muss ich sagen, hätte ich das eher andersherum.
Es ist auch kein extrem starker Effekt und ist auch kein Effekt, den wir jetzt in allen Ländern beobachten, aber der eben im EU-Mittel dann doch zu beobachten ist.
Okay.
Genau, und das wären eigentlich jetzt auch schon so die wesentlichen Einflussfaktoren. Wir hatten eine ganze Reihe von anderen Einflussfaktoren auch noch in der Schätzung mit drin, aber da war es so, dass wir eine extrem starke Heterogenität zwischen den Ländern beobachtet haben. Also bei vielen Faktoren ist es dann so, dass wir eine Gruppe von Ländern haben, bei denen wirkt es zugunsten der Frauen, andere Gruppe, bei denen wirkt es zugunsten der Männer und dann nochmal eine Gruppe, bei denen sieht man fast gar keinen Effekt. Also insofern zu heterogen, um da irgendwie eine allgemeine Schlussfolgerung über die Wirkungsweise des jeweiligen Faktors treffen zu können.
Ja.
Und dann eben, was ich auch schon angesprochen hatte, eben dieser interessante Selektionseffekt, die man sicherlich auch nochmal näher untersuchen könnte. Und das haben wir auch noch vor. Also wir sitzen auch nach wie vor noch an dem Thema dran, zumindest nebenbei. Und eine Möglichkeit, das Ganze methodisch noch inhaltlich zu erweitern, wäre eben, diese Selektionswirkung explizit im Modell mitzuschätzen. Und da gibt es ja ein Ökonometrieverfahren für, Heckman-Schätzer zum Beispiel, der eben auch versucht, die Selektionsentscheidung von Frauen in Erwerbsbeteiligung als Funktion von Erklärungsfaktoren auch explizit mit in der Schätzung zu berücksichtigen.
Okay, ja. Mhm. Ja, interessant. Es ist irgendwie ein verdammt komplexes Thema, ne? Da spielen dann so viele
verschiedene Dinge rein. Man sieht eben auch, also dass diese großen Länderunterschiede auch eben, was den Anteil des erklärten Gaps anbelangt, also auf den unerklärten bin ich jetzt auch noch nicht eingegangen, das ist eben der Teil, der übrig bleibt. Und da stecken, könnte man sagen, zum einen Erklärungsfaktoren drin, die wir nicht berücksichtigen konnten. Entweder weil sie nicht im Datensitz drin waren oder weil man sie grundsätzlich nicht messen kann.
Mhm.
Das wären zum Beispiel solche Sachen wie Talent, Fähigkeiten, die in die eine oder andere Richtung wirken können, die man nicht explizit anhand von objektiven Indikatoren messen kann.
Ja.
Klar, aber auf der anderen Seite natürlich auch die nackte Diskriminierung sozusagen. Ne? Also eben Lohnunterschiede, die nicht objektiv auf irgendwelche Erklärungsfaktoren zurückzuführen sind.
Genau, also die kann man eben nicht messen, meinst du? Ne? Also die,
Im unerklärten Teil ist eben alles das drin, was wir nicht mit, zumindest mit unseren Daten messen können.
Genau. Das heißt, wenn man, also wenn die Ziel, wenn das Ziel ist, eines solchen Forschungsprojektes, eine Aussage darüber zu treffen, inwiefern die Ungleichbezahlung von Frauen und Männern auf Diskriminierung zurückzuführen ist, dann ja, geht man im Wesentlichen so vor, wie du es ja jetzt erklärt hast. Also man nimmt sich die entsprechenden Daten her und versucht für alles Mögliche zu erklären. Also das müssen dann Dinge sein, zu denen Daten vorliegen. Daten liegen nur dann vor, wenn es Dinge sind, die auch tatsächlich messbar sind. Und wenn man für all diese Dinge kontrolliert hat, dann bleibt immer noch ein unerklärter Rest. Und diesen unerklärten Rest, den schreibt man dann all den anderen möglichen Erklärungen zu, die man sich noch vorstellen könnte. Und eine dieser möglichen Erklärungen wäre, oder mehrere Erklärungen wären dann verschiedene Formen von Diskriminierung.
Genau. Ja. Ist allerdings noch ein bisschen komplizierter. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass sozusagen der erklärte Teil diskriminierungsfrei sei. Ja. Auch wenn er auf Faktoren beruht, die wir objektiv messen können. Mhm. Denken wir nun mal an die Unterschiede in den Arbeitsstunden. Es ist ja nicht gesagt, dass Frauen jetzt prinzipiell freiwillig Teilzeit arbeiten. Ich meine, also viele wollen ja auch gerade nach einer Babypause schnell wieder in Vollzeit, können es aber nicht, weil der Arbeitgeber ihr die Möglichkeiten nicht verschafft. Das kann auch eine Form von Diskriminierung sein. Dennoch wäre es bei uns ja Teil des erklärten Gaps, weil wir die Arbeitsstunden explizit messen. Insofern kann Diskriminierung sowohl im erklärten Teil als auch im unerklärten Teil lauern.
Genauso
nicht. Das macht natürlich nochmal die Schlussfolgerung, gerade auf politischer Ebene, deutlich schwieriger.
Das heißt, in einer idealen Welt, in dem Sinne, wo keine Diskriminierung mehr am, sagen wir mal, Verhandlungstisch stattfindet, also mit Verhandlungstisch meine ich bei Verhandlungen über individuelle Lohnentgelte oder so. Ja, also in einer ideellen Welt, wo wo keine Diskriminierung mehr stattfindet bei der letztendlichen Bezahlung selber, kann es immer noch Diskriminierung geben, und die Forderung, die üblicherweise, die so mantramäßig immer vorgebracht wird, ist ja die gleiches Geld für gleiche Arbeit. Oder so, ne? Also selbst
leicht wenn man, gesagt, ja.
Ja, genau. Also ich meine, das ist an sich schon problematisch, weil sowas wie gleiche Arbeit ja gar nicht gibt. Ja. Also es gibt ja auch unheimlich viele, ja, also ich bin im öffentlichen Dienst tätig. Ich brauche nur in die Entgelttabelle zu gucken und weiß, wie viel meine Kollegen verdienen, und sehr, sehr viele von denen verdienen eben genau das, was ich auch verdiene. Ja, aber vielleicht sind die besser in dem, was wir da machen, und ja, das heißt, wir haben dieselbe Stelle, ja, oder wir müssen jetzt, also es muss jetzt nicht an dem Beispiel, aber ich meine ganz allgemein, zwei Leute, die gleichen Verträge unterschreiben und auf dem Papier die gleiche Arbeit machen, die können die Arbeit ja auch wieder unterschiedlich gut ausführen, und so gesehen ist das ja dann auch keine gleiche Arbeit mehr. Ja, also der Punkt soll sein, sowas wie gleiche Arbeit gibt's ja nicht wirklich, oder ist zumindest nicht
sehr schwer besser. Zu messen, das ja. ist eben das Problem. Ne?
Genau, aber als Mindestanspruch, dass sowas wie gleiche Arbeit, auch wenn es sie praktisch nicht gibt, auch gleich bezahlt werden soll, ich meine, das ist, ja, da streitet sich keiner drüber, glaube ich. Ne? Also ich meine, das ist verständlich, dass das ein Ziel ist, aber genau, aber selbst in einer idealen Welt, wo das so wäre, kann es ja eben immer noch Diskriminierung geben. Also da sind wir bei den gesellschaftlichen Normen, von denen du schon gesprochen hattest. Ne? Und was ich meinte mit, ich hatte irgendwie gesagt, da wird es dann philosophisch, ist, also was ich damit meinte, war, dass wir, selbst wenn wir das Gefühl haben, dass wir uns komplett frei entscheiden, welcher Arbeit wir nachgehen möchten oder welches Jobangebot wir annehmen, wir natürlich alle ja, bestimmten Nebenbedingungen oder Restriktionen unterliegen, die mit sowas wie gesellschaftlichen Normen zu tun haben, und das kann natürlich dann wiederum mit Diskriminierung zu tun haben. Ja, also
genau.
Ist natürlich äußerst vage, aber das ist dann so ein bisschen dem Thema geschuldet, ne? Das ist also
Ja, und natürlich, also man hofft ja immer noch auf bessere Datensätze und so weiter, aber ich glaube nicht, dass sozusagen diese fundamentale Endogenität, die hier ja vorliegt, denn dass alles, was ich an Entscheidungen treffe, ja irgendwie auch durch äußere Umstände mit beeinflusst ist, dass ich das sozusagen mit einer objektiven Datenanalyse perfekt trennen kann. Ja. Und insofern wird es natürlich in der Politik ein wichtiges Thema bleiben, auch zu Recht. Aber ich glaube nicht, dass die Wissenschaft an der Stelle sozusagen das Allheilmittel bereitstellen kann und in einer Weise objektiv zweifelsfrei begründen kann, ob und in welchem Umfang Diskriminierung vorliegt. Zumindest in breiter Masse verschwiere ich im Einzelfall. Das ist vielleicht eine Frage, die juristisch gelöst werden kann. Das wäre sicherlich zu begrüßen, aber das sozusagen gesamtwirtschaftlich festzustellen, ist halt unheimlich schwierig.
Was würdest du denn sagen, weil es gibt ja auch so Forderungen, dass Frauen und Männer gleich viel verdienen sollten. Und ich meine jetzt nicht gleiches Geld für gleiche Arbeit, ne? Sondern ich meine, die Forderung würde dann im Wesentlichen so aussehen, dass wenn jemand hingeht und nochmal so eine Studie durchführt wie ihr und dass der dann oder dass die dann zu dem Ergebnis kommen sollten, dass es gar keine unerklärte Diskrepanz mehr gibt.
Ja, nur das hängt eben jeweils auch vom Studiendesign ab, das darf man ja nicht vergessen, ne? Und vom Datensatz, den man zugrunde legt. Je mehr Erklärungsfaktoren ich natürlich berücksichtigen kann, auf Grundlage meiner Daten, umso höher wird auch der Anteil des erklärten Gaps ausfallen. Insofern ist es auch immer schwierig, da unterschiedliche Studien miteinander zu vergleichen, wenn die unterschiedliche Datensätze nutzen. Ne? Es geistern ja auch die unterschiedlichsten Zahlen durch die Presse. Man heißt es irgendwie Deutschland 14%, dann 22%, 26%, alles schon gehört. Ist alles zugleich richtig und falsch, würde ich sagen. Richtig insofern, als es für den jeweiligen Datensatz und der jeweiligen Zeitspanne sicherlich stimmt, aber falsch, weil es eben keine allgemein begründbare Größe ist. Und bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, für Deutschland haben wir einen Wert unbereinigt von 22%. Das ist relativ weit oben im europäischen Vergleich. Zugleich ist es aber auch so, dass der erklärte Teil mit 14,5% einen überdurchschnittlich hohen Anteil am Gesamtgap ausmacht. Also in anderen Ländern ist es dann eher so, dass der unerklärte Anteil einen relativ großen Anteil insgesamt ausmacht. Aber in Deutschland dominiert eindeutig der erklärte Gap.
Okay.
Aber auch das kann natürlich in anderen Untersuchungen wieder anders sein und zu anderen Zeitspannen dann betrachtet. Also insofern ist da natürlich auch noch einiges an Forschungsarbeit zu leisten und ja.
Das heißt,
es ist immer schwer zu verallgemeinern.
Okay. Also eine mögliche Erklärung dann für den Fall von Deutschland wäre, dass, sagen wir mal, in großen Teilen dieses Landes noch das traditionelle Rollenverständnis vorherrscht und dieser Selektionseffekt, von dem du gesprochen hast, möglicherweise recht stark ausfällt und deswegen ja, dann
also der Branchenselektionseffekt fällt für Deutschland betrachtet sehr stark aus.
Ja, und dann haben wir eben unterm Strich eine große unerklärte Differenz, aber tatsächlich.
Eine kleine. Also der erklärte Teil fällt groß aus für Deutschland. Und der unerklärte Teil im Vergleich gering.
Ach so, genau. Aber ich meine die Gender Pay Gap als solche, also insgesamt fällt recht groß aus.
Der unbereinigte ist relativ groß, genau.
Genau, unbereinigt, genau. Mhm. Ne, also der fällt groß aus, möglicherweise aufgrund traditioneller Rollenverständnisse oder so. Aber wenn Frauen dann eben arbeiten gehen, dann ist es hierzulande vielleicht recht oder relativ gut möglich, dass man auch so bezahlt wird wie Männer oder zumindest dann die.
Letztendlich nur dann, wenn sie sich auch in dieselben Branchen selektieren würden und wenn sie auch die gleiche Zahl an Arbeitsstunden arbeiten würden. Ne? Also letztendlich, also was wir ja nur diskretiv beobachten können, ist ja erstmal der unbereinigte Gap. Ne? Und alles andere ist eben der Versuch, das sozusagen in einzelne Bestandteile zu zerlegen und zu erklären. Aber was letztendlich ja objektiv beobachtbar übrig bleibt, ist ja nun mal das, was eben Frauen im Schnitt weniger verdienen als Männer.
Ja. Gut, aber der unerklärte Teil, also der der Teil, der eventuell aus Diskriminierung resultiert, der ist recht gering in Deutschland.
Im Vergleich zu anderen EU-Ländern, ja.
Ja, genau.
Dennoch nach wie vor positiv, also liegt bei 7,7% in unserer Schätzung, also auch nicht winzig. Ne?
Nee, ganz und gar nicht. Das, ich meine, das muss man sich vor Augen führen. Ne? Also das ist die Zahlen, die ich aus den USA kenne. Ich glaube, die haben sich mit der Zeit auch leicht verändert, aber die größte Diskrepanz, von der ich da mal gehört habe, war, dass da waren es, glaube ich, 27%. Ne? Also dass Frauen 73 Cent verdienen pro Dollar, den ein Mann verdient. Mhm. Ja, das muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Du hast ja selber schon gesagt, das war was anderes. Aber ich meine, es gibt sicherlich Branchen, wo Frauen besser verdienen als Männer. Ja, dann gibt es große Teile, zumindest in Europa oder Deutschland. Ja, da gibt es vor allem im öffentlichen Bereich oder in Industrien, wo es viele Tarifverträge gibt. Da ist es dann einfach oft so, auch bei uns an der Hochschule, da kannst du Männer und Frauen gar nicht unterschiedlich bezahlen, ne? Weil es gibt dann eben einen Tarifvertrag und da wirst du eingruppiert und das Geschlecht ist dann nicht maßgeblich. So, und wenn man sich vor Augen führt, dass es all das gibt und dass dann am Ende trotzdem ein Gender Pay Gap von 27% dabei rauskommt, dann muss es eben auch Industrien oder Sektoren geben, in denen der Gender Pay Gap deutlich über 27% ja, liegt. Und das ist schon, also das ist schon eine Hausnummer, ne? Also das nicht ohne. Ja, okay. Gut.
Genau, das wäre jetzt eigentlich erstmal so mein Beitrag zu dem Thema.
Ja, sehr gut. Es ist echt interessant. Also da waren wir jetzt gerade nicht zum Ende gekommen, aber worüber ich gerade noch nachgedacht hatte, war, dass, also wenn man jetzt, also nehmen wir mal eine einfache Welt, in der man so eine Studie ohne Probleme durchführen könnte und man könnte genau, man könnte alle das erklären, was man erklären möchte und man könnte dann auch genau den Diskriminierungsanteil messen. Also das, was wir eben als unerklärten Teil bezeichnet haben. Ja, also dann wäre die Forderung vollkommen nachvollziehbar, dass es keine Diskriminierung geben soll, ja, und dass dann in den Studien dort immer ein Effekt von null rauskommen soll. Aber ich glaube, es gibt ja eben auch Forderungen, dass auch dieser erklärte Teil nicht vorliegen sollte. Ne? Also erklärter Teil würde ja bedeuten, dass es eine Gender Pay Gap noch gibt. Also im Schnitt verdienen Frauen weniger als Männer. Aber das kann man komplett erklären und man kann das zurückführen auf den Selektionseffekt etc. etc. Und dann ist die Frage, was man möchte. Ne? Also wenn wir jetzt über wirtschaftspolitische Maßnahmen nachdenken, möchte man als Ziel ausgeben, dass es eben keine Diskriminierung mehr bei Lohnverhandlungen gibt oder Lohnzahlungen? Möchte man fordern, dass Männer und Frauen tatsächlich gleich viel verdienen, weil man vielleicht auch in so Sachen wie dem Selektionseffekt dann als Ursache Diskriminierung.
Ja, nur die Frage ist da, wie setzt sich das denn um? Ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt sozusagen bei Tarifverhandlungen über das Durchschnittsgehalt von Frauen und Männern abgestimmt wird, sondern es geht ja immer ganz konkret um, Gehaltsstufen für bestimmte Berufsgruppen, für bestimmte Qualifikationsgruppen, ja nicht explizit darum, was jetzt im Schnitt ein Mann oder eine Frau verdient. Ja. Und so sollte es ja auch sein, letztendlich. Ne? Also man sollte ja jetzt geschlechtsunabhängig Personen anhand ihrer Qualifikation und Berufszugehörigkeit und persönliche Erfahrung und so weiter beurteilen und nicht anhand ihres Geschlechts. Das heißt, es verbietet sich ja eigentlich ja auch schon, sozusagen explizit über Durchschnittslöhne von Männern und Frauen zu verhandeln. Natürlich, es wird immer so sein, dass es auch Unterschiede gibt in der Selektion, was Qualifikationen und Berufe angeht. Zum gewissen Grad, denke ich, kann man das nicht abstellen. Man kann natürlich versuchen, es zu verringern, indem man auch sicherlich die Wahrnehmung von bestimmten Berufsgruppen verändert. Auch zum Beispiel eben Mädchen stärker für MINT-Berufe begeistert. Das kann sicherlich auch was was ausmachen und ich denke auch langfristig da eine Entwicklung einleiten, die den Gender Pay Gap weiter reduziert. Aber ich kann natürlich nicht aber per Dekret beschließen, dass ab jetzt Frauen im Schnitt so viel verdienen wie Männer. Weil das könnte ich ja im Grunde nur dadurch umsetzen, dass dann plötzlich alle gleich viel verdienen. Mhm. Unabhängig von ihrer Qualifikation und ihrer Berufszugehörigkeit und so weiter.
Genau, weil wenn das
kann ja nicht das Ziel sein.
Nee, genau. Und das würde ja auch nicht bedeuten, dass man dann eine diskriminierungsfreie Welt hat, ne? Weil genau das würde ja dann, also das wäre ja staatlich verhängte Diskriminierung. Also wenn man ein solches.
Diskriminierung würde ja für mich heißen, dass man zu sagen, diskriminierungsfrei würde für mich heißen, dass man Personen eben objektiv anhand ihrer Qualifikation und ihrer Erfahrung für den jeweiligen Job eben bezahlt, unabhängig von sonstigen persönlichen Eigenschaften.
Ja deswegen, deswegen also so Forderungen wie, dass Frauen im Schnitt so viel verdienen sollten wie Männer, ich meine, das ließe sich ja genauso andersherum diskutieren. Ich meine, die Realität ist jetzt einfach, dass Frauen im Jahr 2018 im Schnitt weniger verdienen als Männer. Ich meine, das ist ja einfach die Realität und dann zu fordern, dass das nicht mehr so sein sollte, also dass Frauen und Männer im Schnitt gleich viel verdienen sollten, ist dann schon wirklich, also ist meines Erachtens dann vom Ende her gedacht und führt dann auch nicht unbedingt zu einer diskriminierungsfreien Welt. Von daher finde ich sowas wie jetzt das Gesetz, mit dem du eingeleitet hattest, das für mehr Transparenz sorgen soll, ich meine, sowas erscheint mir recht sinnvoll, ne? Also man gibt den Arbeitnehmern Werkzeuge an die Hand, um dafür zu sorgen, dass recht wenig oder dass weniger Diskriminierung vorliegt als vorher. Ja. Gut. Das heißt, wir sind von deiner Seite aus durch mit dem Thema?
Ich denke. Ja.
Gut. Dann würde ich sagen, dann belassen wir es für heute damit, wenn es dir recht ist.
Ja.
Ja, gut. Dann verabschieden wir uns bei euch. Mhm. Wir machen jetzt weiter so. In welchem Rhythmus müssen wir mal schauen, aber der Plan ist, wie es das auch im Winter schon war. Ja, der Plan ist es, regelmäßig Folgen zu veröffentlichen. Und wie lang die dann werden oder wie genau wir die ausgestalten, müssen wir dann nochmal schauen. Ich habe mir, also die ersten beiden musste ich natürlich schneiden, habe sie mir nochmal angehört. Und wir haben noch ein paar technische Probleme, wie es aussieht, ja jetzt auch in dieser Folge. Wir versuchen, die irgendwie zu beheben. Und das auch inhaltlich ein bisschen weiterzuentwickeln. Wenn ihr konkrete Vorschläge habt oder sachdienliche Kritik oder konstruktive Kritik, dann teilt uns die gerne mit. Ihr könnt uns gerne E-Mails schicken ihr könnt ins Blog gehen und dort die Folgen kommentieren. Wie ihr möchtet. Wir wären euch dafür sehr dankbar und freuen uns über jeden Zuhörer. Und dann würde ich sagen, sagen wir für heute erstmal tschüss. Ne?
Ja.
Und
genau.
Ja,
bis demnächst. Tschüss.
Tschüss.